Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Ein Jahr nach Fukushima, können wir wirklich auf Atomenergie verzichten? Das ist unser Thema in Kontrovers hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Dirk Müller. Einen schönen guten Morgen. Wenige Tage nach der Katastrophe von Fukushima hat die Bundesregierung die Energiewende in Deutschland beschlossen. Damit verbunden der endgültige Abschied von der Kernkraft. Doch kommen wir mittelfristig ohne Atomstrom aus? Deutschland ist vom Stromexporteur zum Stromimporteur geworden. 2 Milliarden Kilowatt Strom wurde unter dem Strich mehr eingeführt als vor dem Ausstiegsbeschluss. Die Energiepreise für den Normalverbraucher sind seitdem ebenfalls gestiegen. Der Ausbau der neuen Stromnetze verläuft äußerst schleppend, kommt nicht substanziell voran, so jedenfalls die Kritiker. Zugleich warnen immer mehr Experten davor, die Energieversorgung nicht zu gefährden, auch weil die alternativen Quellen wie Wind- und Solarenergie die entstehenden Defizite nur schwer kompensieren können. War der Ausstieg völlig überstürzt, ohne dabei die Rechnung mit dem Wirt zu machen? Wie weit ist die atomfreie Energieversorgung inzwischen gekommen? Die Bundesregierung hat andererseits die Förderung der Solarenergie drastisch gekürzt. Weltweit werden immer mehr Atomkraftwerke neu gebaut. Ist Deutschland wieder einmal auf einem ideologischen Holzweg? Fragen, die wir mit unseren Studiogästen und Hörern bis 11:30 hier im Deutschlandfunk in Kontrovers diskutieren wollen. Unsere Studiogäste, dazu begrüße ich Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Er ist dort Leiter der Abteilung Umwelt und Energie. Michael Kauch, er sitzt für uns in Berlin. Er ist umweltpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und ebenfalls dort Matthias Mirsch, er ist umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Und wir warten auf Ihre Anrufe. Daheim am Radio wählen Sie unsere kostenfreie Hörertelefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Rufen Sie uns an oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Die Adresse kontrovers@deradio.de. Noch einmal kontrovers@deradio.de. Viele Hörer haben uns bereits vor der Sendung erreicht.
Dr. Kramer, Würzburg. Ich bin der Meinung, dass wir nicht auf Atomkraft verzichten können und dass die Form des Atomausstiegs der jetzigen Regierung nicht tragbar ist.
Ja, Huti aus Berlin. Ich verstehe gar nicht das Thema. Insofern rings um uns rum sind Atomkraftwerke. Ich meine, entweder ist man generell dagegen oder nur bei uns. Also ich finde, wir sind wieder mal die Sonderkinder hier. Ich verstehe das nicht.
Prinz, ich rufe aus Schwarzenbeck an. Wir können, ja, wir sollten auf die Atomenergie verzichten. Denn Fukushima hat uns gelehrt, die Atomenergie ist nicht billig, nicht sauber und auch nicht sicher.
Klaus Peters aus Köln. Ich möchte es mal folgendermaßen formulieren. Kernkraft ist ja schön und gut, aber wenn man bedenkt, dass ein Störfall nur alle 1 Million Jahre statistisch entsteht, bin ich jetzt 2 Millionen Jahre alt. Im Jahre 0 war das amerikanische Harrisburg, dann kam Tschernobyl und jetzt kommt Fukushima.
Bohnenberger, wir können auf Atomkraft verzichten, wenn wir genügend Netze haben, die den Strom aus dem Norden in den Süden befördern.
Wirtz in Trier, ich bin der Meinung, dass wir nicht gänzlich darauf verzichten können, auf keinen Fall so schnell.
Adam Reifenberger sagt Zemmendorf, wir müssen sogar auf Atomkraft verzichten. Ein Super-GAU bedeutet, dass große Teile der Bundesrepublik unbewohnbar sein werden. Für Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte.
Soweit ein kurzer Querschnitt von denjenigen Hörern, die uns bereits vor der Sendung erreicht haben. Es wird kontrovers diskutiert, nach wie vor auch in der Bevölkerung und das wird in den nächsten 1,5 Stunden auch unser Thema hier im Deutschlandfunk sein. Michael Kauch, umweltpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Ein Jahr danach, ein Jahr nach dem Ausstiegsbeschluss. Sind Sie sich immer noch sicher, dass das richtig war?
Also wir haben eine Konsensentscheidung ja im letzten Jahr getroffen, nicht weil unsere Kernkraftwerke plötzlich unsicherer geworden wären, sondern weil Fukushima uns gelehrt hat, dass es zu einer Verkettung von Risiken kommen kann, die man vorher nicht so gesehen hat. Wir werden keinen Tsunami in Deutschland haben, aber wir haben andere Risiken und deswegen haben wir unsere Kernkraftwerke überprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in der Abwägung der Argumente eben diese 8 Kernkraftwerke sofort und dann eben in einem über 11 Jahre verteilten Prozess die anderen Kernkraftwerke abschalten werden. Ich glaube, es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, darüber zu diskutieren, war das jetzt richtig, hätte man es anders machen sollen, müssen wir wieder einsteigen in die Kernkraft. Das Entscheidende ist, es gibt jetzt einen politischen Konsens und die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist, dass die Risiken, die aus diesen Entscheidungen hervorgehen, nämlich insbesondere was die Frage der Versorgungssicherheit und der Netzstabilität angeht, dass wir das jetzt lösen. Das ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe. Wer Energiewende sagt, der muss auch Netzausbau betreiben, kann sich dem nicht entgegenstellen. Und auch andere Veränderungen, die es im Landschaftsbild zum Beispiel durch erneuerbare Energien gibt, die müssen dann eben entsprechend auch akzeptiert werden. Das ist das, was man jetzt einfordern muss und woran wir jetzt auch arbeiten müssen, nämlich dass die Energiewende nicht nur per Ausstieg passiert, sondern eben auch durch einen Einstieg in eine neue Form der Energieversorgung.
Ich möchte da nochmal nachfragen, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, wenn auch indirekt. Seit Fukushima sind Sie auch als FDP-Politiker ein Atomkraftgegner.
Also ich sage nochmal, wir haben in Deutschland entschieden, dass wir die Risiken anders bewerten, als wir das vor Fukushima getan haben. Die FDP hat auch auf ihrem Parteitag mit großer Mehrheit dem zugestimmt und deshalb ist die Energiewende auch ein liberales Projekt. Wir wollen, dass wir jetzt eine neue Form der Energieversorgung auf den Weg bringen. Das bedeutet aber, dass man jetzt sich auch kümmern muss um Versorgungssicherheit, um Netzausbau und wir müssen sicherstellen, dass die Energieversorgung bezahlbar bleibt. Da sehen wir auch unsere Aufgabe als FDP, dass die Wirtschaftlichkeit der neuen Energieversorgung nicht außer Acht gelassen wird.
Matthias Mirsch, SPD, umweltpolitischer Sprecher für die Fraktion im Bundestag. Die SPD war lange Zeit schon für den Ausstieg, hatte ja auch schon einen Ausstiegsbeschluss mit auf den Weg gebracht. Das wurde dann alles wieder kassiert, zumindest wenn wir das auf die mögliche Verlängerung der Laufzeiten übertragen. Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut, jetzt mit diesem Tempo aus der Kernenergie rauszugehen?
Ja, natürlich, weil es ja letztlich nicht einen Ausstieg vor einem Jahr gab, sondern es gab den Ausstieg 2001. Und daran muss immer wieder erinnert werden, dieser Ausstieg wurde im Übrigen unter Zuhilfenahme bzw. Zustimmung der vier großen Energiekonzerne getroffen. Damals hieß es, das ist auch machbar, auch von Seiten der vier großen. Insofern ist das, was wir augenblicklich, glaube ich, erleben, der Versuch, hier einen Machtkampf heraufzubrechen, weil man sagt, bei Schwarz-Gelb gibt es doch etliche Zweifler. Das, was die Kanzlerin gemacht hat, dort vor einem Jahr, war nicht abgestimmt mit den Reihen von FDP und CDU. Und insofern glaube ich, man setzt ein bisschen auf den Rollback-Effekt und versucht auch von Seiten der vier Großen jetzt Unsicherheit zu schüren. Ich glaube, wir haben seit 2001 sehr wohl einen Konsens gehabt, auch mit den vier Großen. Man hat nur auf das andere, auf das falsche Pferd gesetzt und deswegen sind wir in der Situation, in der wir sind. Wir könnten viel, viel weiter sein. Die Rolle rauf, rückwärts der schwarz-gelben Regierung hat dazu geführt, dass Investitionsunsicherheit herrschte in der erneuerbaren Branche, aber auch bei den vier Großen. Und insofern hat man jetzt wieder ein Jahr verplempert, weil letztlich die Energiewende keine Chefsache geworden ist in dem letzten Jahr. Man hat ein Kompetenzwirrwarr in der Regierung und da muss man allerdings sagen, gibt es klare Versäumnisse und die machen das Leben augenblicklich nicht leichter.
Mhm. Nennen Sie uns die Versäumnisse kurz.
Ja, man hat eigentlich an vielen Stellen das, was man beschlossen hat, in keiner Weise umgesetzt. Das heißt, es gibt erstens keinen Masterplan dieser Energiewende. Es gibt keine Chefsache. Wir haben einen Kompetenzgerangel zwischen Wirtschaftsministerium und Umweltministerium, aber auch vier weitere Ministerien, wenn es um Gebäudesanierung etc. geht. Alle kabbeln miteinander und es gibt keine Beschlüsse. Insofern kommen wir auch nicht weiter, wenn es um Netzpläne beispielsweise geht. Wir haben einen Energie- und Klimafonds, der großartig angekündigt worden ist, aber da ist kein Geld im Moment drin, weil man auf den Zertifikatehandel gesetzt hat und die Zertifikate augenblicklich eingebrochen sind. Insofern hat man Förderprogramme von den kommunalen Klimaschutzprogrammen bis hin zum Marktanreizprogramm gestrichen beziehungsweise nicht so ausgestattet, wie man es wollte. Und insofern haben wir im Moment ein Wirrwarr und keine klare Linie. Das ist das Hauptversäumnis. Man hätte das, was mit der Ethikkommission aus meiner Sicht zu Recht begonnen wurde, hätte man ins Parlament treiben müssen. Wir brauchen einen Energieausschuss. Das haben wir beantragt als Sozialdemokraten, wo die verschiedenen Fachbereiche zusammen die Energiewende organisieren. Und man bräuchte eine Chefzuständigkeit des Kanzleramtes, sodass es endlich auch bei Themen wie beispielsweise Effizienz weitergeht. All das hören wir nicht. Auch da gibt es keine Entscheidungen, die ausreichend sind, und das ist unsere Hauptkritik.
Also lieber Kollege Mirsch, also es ist eine schöne Märchenstunde, die uns hier jetzt erzählt wird. Sie haben von der Energiewende gesprochen, wir haben sie gemacht, wir haben 8 Gesetze dazu beschlossen. Wir bringen den Prozess jetzt ganz normal und planmäßig auf den Weg, und deshalb gibt es da überhaupt keine Versäumnisse der Bundesregierung, sondern wir sind hier mit schwierigen Problemen konfrontiert. Da kann die Opposition immer sagen, sie würde es besser machen. Ich stelle nur fest, dass an den Stellen, wo die Opposition zu entscheiden hat, nämlich zum Beispiel bei der steuerlichen Förderung der Gebäudesanierung, der Bundesrat die Gesetze blockiert und es nicht die SPD ist, die das Thema voranbringt.
Ja, ich verstehe, dass der Kollege Kauch jetzt ein bisschen angepickt ist. Das ist eben eine offene Flanke der schwarz-gelben Regierung. Deswegen sage ich, es ist ja nicht nur ein Sozialdemokrat, der das heute hier durchaus bemängelt, sondern Klaus Töpfer beispielsweise sagt, diese Energiewende ist in Gefahr durch dieses Chaos, was da augenblicklich verbreitet wird. Günther Oettinger, nun wirklich nicht mein Freund und auch nicht der Freund der Sozialdemokratie, kritisiert Herrn Rösler und Herrn Röttgen für das, was sie augenblicklich sich in Brüssel in Sachen Effizienzrichtlinie leisten. Insofern, es gibt auch weite Teile der Regierung bzw. der Parteien und deren Angehörige, die das kritisieren. Es ist nicht nur die Opposition, die dieses augenblicklich diesen Zustand der Regierung kritisiert.
Geben wir das Wort einmal weiter an Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Der sitzt bei uns hier im Studio in Köln. Was nutzt ein Ausstieg aus der Atomenergie, wenn alle anderen Länder, auch die Länder gerade um uns herum, wir nehmen Frankreich und Tschechien wie immer als Beispiel, weitermachen?
Zunächst mal hat jedes Land natürlich die Möglichkeit, seinen Energiemix selber zu bestimmen. Insofern ist das schon in der Hoheit des nationalen Parlaments dann auch darüber zu entscheiden, ob Kernkraftwerke weiterhin betrieben werden sollen oder nicht. Wenn wir allerdings über die Themen sprechen, die Sorgen sprechen, die eben auch in den Einspielern von den Anrufern angesprochen waren, also Sorge vor Unfällen, Sorge vor Gefahren der Endlagerung etc., dann sind das natürlich alles keine Dinge, die wir jetzt sozusagen uns wegdefinieren, dadurch, dass wir innerhalb unserer Grenzen keine Kernkraftwerke mehr haben, dafür an unseren Grenzen, in der Hoffnung, dass im schlimmsten Fall der Wind nur in die andere Richtung dreht.
Also die Gefahren bleiben?
Die Gefahren verändern sich ein Stück weit regional, aber im Kern bleiben sie natürlich. Klar ist, und das ist eins der Probleme auch, dieser sehr, sehr schnellen Kehrtwendung im letzten Jahr, die auch nicht durch einen längeren Diskussionsprozess oder eine tatsächliche Prüfung, veränderte Faktenlage etc., sondern durch schon eine sehr auch politisch getriebene Veränderung der Risikoeinschätzung in dieser Situation mit diesen dramatischen Bildern aus Japan erfolgt ist. Eins der Probleme ist, dass wir das Ganze überhaupt nicht im europäischen Geleitzug gemacht haben, sondern uns darauf verlassen haben, dass dasselbe in den anderen Ländern nicht passiert. Würde Frankreich dasselbe tun, hätten wir ein Problem.
Der europäische Kontext und keine Alleingänge in Europa, da steht normalerweise politisch ganz oben auf der Agenda, Michael Kauch, FDP. Warum ist man da ausgeschert beim Thema Kernenergie?
Also es ist ja nicht so, dass es einen Konsens in Europa gegeben hätte, dass alle Kernkraft nutzen und wir jetzt die einzigen wären, die dort aussteigen. Also wir haben ja eine sehr bunte Landschaft in Europa, was die Frage Haltung zur Kernkraft, Nutzung der Kernkraft angeht. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine nationale Entscheidung. Es gibt in der deutschen Gesellschaft keinen Konsens und nicht einmal einen annähernden Konsens dafür, die Kernkraft dauerhaft zu betreiben. Und man kann eine solche Hochrisikotechnologie nicht dauerhaft gegen den erkennbaren Willen der Bevölkerung durchziehen. Und das ist in Frankreich anders. Die Einschätzung der Bürgerinnen und Bürger in Frankreich zur Kernkraft ist eine andere. Und deswegen glaube ich, dass es auch völlig unbenommen ist, dass die Franzosen hier eine andere Entscheidung treffen. Ich sage aber auch ganz deutlich, was wir in Europa verbessern müssen. Und ich habe den Eindruck, dass die Europäische Kommission jetzt daran arbeitet, ist, dass wir eine bessere Risikovorsorge in allen europäischen Ländern bekommen und dass wir auch einen besseren Informationsaustausch über Sicherheitsfragen in der Kernkraft bekommen. Das ist in der Europäischen Union leider nicht so, wie man sich das normalerweise in der Europäischen Union vorstellen würde.
Aber Sie haben auch kein Problem damit, Herr Kauch, dass wir französischen Atomstrom importieren.
Also die Situation ist ja so, dass in diesem Winter Frankreich Stromimportland war, weil die Kernkraftwerke nicht in der Lage waren, den Strombedarf Frankreichs abzudecken. Also ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Bild, die Franzosen haben eine gesicherte Energieversorgung, weil sie Kernkraft haben und in Deutschland gehen die Lichter jetzt sofort aus, das ist ein bisschen schwarz-weiß. Was wir haben, ist ein unglaubliches Ungleichgewicht in Deutschland zwischen Nord und Süd. Wir haben im Norden der Republik eine Überproduktion an Strom, was dazu führt, dass wir exportieren in die Niederlande und nach Polen. Und wir haben eine strukturelle Unterversorgung im Süden der Republik, wo dann eben entsprechend Importe jetzt aus Frankreich und Tschechien kommen. Das hängt damit zusammen, dass insbesondere der Freistaat Bayern mehrheitlich eben von der Kernkraft bei der Stromproduktion abhängig war und deswegen jetzt hier auch die Auswirkungen des Ausstiegs am klarsten zu spüren sind. Und was wir brauchen, damit wir diese Situation der regionalen Unterschiedlichkeit jetzt beenden, ist, dass wir von Nord nach Süd Stromautobahnen brauchen, die den Strom zügig von den Zentren der Produktion, die künftig immer mehr im Norden liegen werden, in den Süden bringen. Und dezentrale Energieversorgung ist da sicherlich ein Punkt, wie man den Ausbaubedarf verringern kann. Wir müssen uns aber nichts vormachen. Wir werden die Stromversorgung unserer Industrie nicht allein mit dezentralen Lösungen schaffen, sondern wir brauchen ganz klar beispielsweise die Windparks in der Nordsee, die Offshore-Windparks. Und das ist auch eine erneuerbare, aber zentrale Form der Energieversorgung.
Herr Mirsch, SPD, inwieweit ist das inkonsequent, dass wir über den Atomausstieg reden, dass wir darüber reden, immer mehr regenerative Energiequellen auf den Weg zu bringen? Das ist ja mehr oder weniger auch unumstritten. Auf der anderen Seite aber immer noch so abhängig sind, dass wir Atomstromimporte brauchen.
Ja, Sie haben hier zwei Umweltpolitiker und insofern stimme ich mit dem Kollegen Kauch vollkommen überein. Es ist eine Mehr, dass wir Atomstrom augenblicklich importieren. Im Gegenteil, wir haben den Franzosen geholfen. Wir haben hier keine Abhängigkeit von dem europäischen Ausland und deren Atomstromproduktion. Im Gegenteil. Ich glaube, wir haben als Bundesrepublik Deutschland mit anderen Ländern Europas, Belgien hat den Ausstieg beschlossen, die Schweiz und andere mehr, weitaus der größte Teil der Länder dieser Welt leben und versorgen sich ohne Atomstrom. Wir haben in Deutschland die Hauptaufgabe, und das ist tatsächlich die Hauptaufgabe, wir haben das jetzt wieder bei der Klimakonferenz in Durban von allen Staaten der Welt als Parlamentarier mit auf den Weg bekommen. Augenblicklich guckt jeder auf Deutschland, ob wir es schaffen, als Industriestandort tatsächlich den Umstieg hinzubekommen. Und deswegen glaube ich, ist das deutsche Beispiel eins, wo im Moment sich ganz, ganz viele Staaten dran orientieren werden, wenn es klappt. Und deswegen haben wir die große Verantwortung, auch das gut zu machen. Ich glaube, wir können das. Wir müssen nur an einigen Stellen eben die Blockadehaltung auflösen, die wir augenblicklich innerhalb der Bundesregierung, aber auch zwischen Bund und Ländern haben. Und wir brauchen einen Bewusstseinswandel generell, dass Energie etwas Kostbares ist. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch verkürzt, wenn wir nur über Energiequellen reden, sondern wir müssen auch über die Bereitstellung beziehungsweise über die Frage der Effizienz und der Einsparung reden.
Ja, aber man muss natürlich schon über die Preise reden. Also ich glaube, das kann man nicht ganz ausblenden. Man kann immer sagen, durch Effizienz kann man die Rechnung verringern, die am Ende dabei rauskommt. Preis mal Menge. Wenn die Menge sinkt, dann wird auch die Belastung geringer. Aber es gibt eben Industrien, die energieintensiv sind, die von ihren Produktionsverfahren die Energie brauchen, auch nur begrenzte Einsparmöglichkeiten haben. Und die können wir natürlich auch nicht außer Landes treiben.
Deswegen, wobei die haben sich jetzt gerade entlastet und die Verbraucher müssen es im Zweifel zahlen. Insofern ist das ein Weg, über den wir nochmal reden müssen.
Das ist aber genau der Punkt, weshalb Sie hier immer so tun, als würden wir jetzt hier schlimme Dinge tun. Ich sage mal, die Sozialdemokratische Partei in Nordrhein-Westfalen hat da eine ganz andere Position. Die wollen nämlich das Industrieland NRW erhalten, zu Recht. Und wir wollen
das, ja jeder.
Und wir, sie wollen das anscheinend nicht, wenn sie die Industrie an dieser Stelle voll belasten wollen.
Darüber müssen wir, glaube ich, in der nächsten
halben Stunde nochmal reden.
Die nächste halbe Stunde, Entschuldigung, meine Herren, das ist das richtige Stichwort. Im Deutschlandfunk geht es hier weiter mit den Nachrichten. Sie hören kontrovers, ein Jahr nach Fukushima. Können wir wirklich auf Atomkraft verzichten? Hören uns wieder in 5 Minuten. Fünf Minuten nach 11:30 Sie hören weiterhin kontrovers hier im Deutschlandfunk. Unser Thema an diesem Vormittag, ein Jahr nach Fukushima, können wir wirklich auf Atomkraft verzichten? Unsere Studiogäste, Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Leiter der Abteilung Umwelt und Energie. Der umweltpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kauch. Und der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Matthias Mirsch. Unsere Hörertelefonnummer 00800 4464 4464. Rufen Sie uns an, kostenfrei, wie immer. Und unsere E-Mail-Adresse kontrovers@deradio.de. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir haben eben in den ersten 20 Minuten bereits die vermeintlichen Defizite angesprochen. Dort, wo es noch hakt, nach einem Jahr Ausstiegsbeschluss. Netzstabilität, Netzausbau, das sind die Stichworte, die dort gefallen sind, von Matthias Mirsch wie auch von Michael Kauch. Wie ist der Stand der Dinge?
Der Ausstiegsbeschluss aus dem letzten Jahr hat ja den großen Vorteil, dass man sich jetzt tatsächlich nicht mehr über in langen Schlachten um Pro- und Kontra-Kernenergie verausgaben muss, sondern sich tatsächlich auf das konzentrieren kann, was dann jetzt wirklich gemacht werden muss. Und da dann auch offen und ehrlich die Probleme, wenn sie denn dann auftreten, ansprechen kann. Und ein Problem sind natürlich die Kosten, ist die Kostensituation. Das ist ein Problem des Ausstiegs, aber auch der Energiewende insgesamt, dass wir versuchen müssen, das so zu organisieren, dass die Kosten sowohl für die privaten Haushalte als auch insbesondere für die industriellen Stromverbraucher im Griff gehalten werden. Ein Problem ist die Sicherheit, die dauerhafte Sicherheit, 24 Stunden, 365 Tage, dies Jahr ein Tag mehr, rund um die Uhr Versorgungssicherheit, und zwar mit einer sehr konstanten Spannung. Wir haben einzelne Unternehmen, die jetzt schon über Spannungsschwankungen und deshalb über Produktionsprobleme zu klagen haben. Und wir haben, auch wenn durch das Abschalten oder endgültige Stilllegen der 8 Kraftwerke natürlich nicht die Lichter ausgegangen sind und wir natürlich auch diesen Winter erneut, als in Frankreich es sehr kalt war und mit Strom geheizt wurde, auch Strom von Deutschland nach Frankreich exportiert haben, haben wir trotzdem durch die Herausnahme dieser sicheren Kapazitäten, also dieser dauerhaft zur Verfügung stehenden Kapazitäten, einfach Puffer weggenommen, Puffer aus dem Markt genommen. Das heißt, insgesamt nicht nur in Deutschland, sondern auch in den europäischen Nachbarstaaten wird es, wenn noch anderes ausfällt und gleichzeitig viel verbraucht wird, halt enger. Das ist genau das, was wir jetzt im Winter erlebt haben. Also Versorgungssicherheit, dazu brauchen wir Netze, dazu brauchen wir nicht nur die Nord-Süd-Trassen, sondern auch im europäischen Kontext und Kapazitäten. Wir leben im Augenblick oder haben Anfang des Jahres auch mit davon gelebt, dass wir alte Kraftwerke wieder mit Schweröl befeuert haben, was sowohl wirtschaftlich als auch unter Umweltaspekten sicherlich nicht das ist, was wir dauerhaft als Backup für die Energieversorgung haben müssen. Also wir brauchen Kapazitäten sowohl im erneuerbaren Bereich, und da sind die Zubauzahlen ja so groß, dass wir eher Sorgen auf der Kostenseite haben, als auch das Backup im fossilen Bereich, wo wir ja im Augenblick vieles, was an bestehenden Kraftwerken ist, einfach hochfahren müssen.
Herr Hanke aus Remscheid ist unser Hörer jetzt am Telefon. Atommüll ist das größte Problem, steht bei mir als Stichwort. Bitte schön, Herr Hanke.
Ja, guten Tag, die Herren und Damen oder Damen und Herren. Ich habe mal folgende Frage an Sie. Keiner spricht über die Entsorgung des Atommülls. Gestern war bei Günter Jauch eine Diskussion, da war der immerwährende, ich sag mal besserwisser, Wolfgang Clement dort, als Vertreter der Energie- und Atomlobby. Da ist kein Wort drüber gesprochen worden. Könnten vielleicht die Damen und Herren, oder wenn es nur die Herren sind, mal zu diesem Thema was sagen?
Herr Hanke, danke für Ihren Anruf. Wir geben das gleich weiter in die Runde. Michael Kauch, FDP, Endlagerdiskussion.
Ja, ich glaube, das ist ein großes Verdienst dieser Regierung, dass dieses Thema jetzt endlich wieder angegangen wird. Jürgen Trittin von den Grünen hat ja vor gut 10 Jahren verfügt gehabt, dass man einfach die Hände in den Schoß legt und ein Moratorium, wie es so schön heißt, macht. Das war die nette Verpackung dafür, dass sich die Grünen mit dem Thema nicht anecken wollten. Wir haben es jetzt geschafft, dass der Prozess wieder in Gang gekommen ist, und wir haben es jetzt auch geschafft, zusammen mit den Bundesländern und auch zusammen mit der Opposition, wenn man mal die Linke ausnimmt, dass wir versuchen, im Konsens der demokratischen Parteien jetzt eine Lösung für die Endlagersuche zu finden. Wir wollen die unterschiedlichen Gesteinsformationen in Deutschland prüfen und dann eben auch dort unterschiedliche Standorte noch einmal in Augenschein nehmen. Das bedeutet nicht, dass man Gorleben sozusagen komplett herausnimmt, wie es die Grünen gerne hätten, sondern Gorleben ist einer der möglichen Standorte. Wir prüfen aber, ob es andere gibt, die möglicherweise noch besser geeignet sind. Und wenn wir dieses Endlagersuchgesetz tatsächlich im demokratischen Konsens hinbekommen, dann gibt es eine Chance, dass das auch nicht immer wieder aufgemacht wird bei wechselnden politischen Mehrheiten, sondern dass wir tatsächlich eine dauerhafte Lösung finden. Und der Bau eines Endlagers, der dauert schon so um die 30 Jahre und die Einlagerungszeit dann nochmal so 60 bis 80 Jahre, mit der man da rechnen muss. Und das heißt, es muss einen großen Konsens in der Politik in Deutschland geben. Und es wird jetzt angegangen, diesen Konsens herzustellen, um dann eben tatsächlich auch eine Lösung für die Endlagerung zu finden. Denn klar ist, die Generationen, die von der Kernkraft profitiert haben, durch eine sichere Stromversorgung und durch vergleichsweise kostengünstige Preise, diese Generationen müssen auch dafür sorgen, dass die Abfälle sicher gelagert werden. Und das passiert jetzt.
Matthias Mersch, SPD. Ja. Ist das so, wie Herr Kauch sagt? Es ist eine offene Diskussion, wo alle eingebunden sind.
Ja, zunächst, Herr Hanke, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage oder den Hinweis, weil das war das Argument, weshalb ich eigentlich seit den 90er Jahren auf allen politischen Ebenen gegen Atomenergie kämpfe. Diese Frage der ungelösten Endlagerung von Müll ist aus meiner Sicht das Symbol der Unverantwortlichkeit dieser Technologie. Wir produzieren, wir profitieren von Energie, und nachfolgenden Generationen, die null Profit hatten, denen hinterlassen wir den Müll, und das ist alles andere als nachhaltig, als andere als verantwortbar. Und insofern, ich bin Niedersachse, ich weiß, wovon ich rede. Wir haben mit Gorleben, mit Schacht Konrad, aber auch mit der Asse die großen Symbole dieser Technologie vor Augen. Und jetzt gilt es in der Tat, das zu überwinden, was wir all die Jahrzehnte hatten, ein vor uns herschieben dieses Problems. Da will ich dem Kollegen Kauch an der Stelle widersprechen. Ich glaube, wir waren auch schon mal weiter. Schwarz-Gelb hat dieses Moratorium aufgehoben und nach dem Motto Augen zu und durch auf Gorleben gesetzt. Das scheint sich jetzt zu ändern. Und jetzt sind wir in der Tat in einem sehr entscheidenden Prozess, wo es darum geht, wie können wir eigentlich die Defizite, die wir bei Gorleben jetzt zum Beispiel auch im Untersuchungsausschuss schon erkennen, wie können diese Defizite auch Gegenstand des Verfahrens, des neuen Verfahrens sein? Es kann nicht sein, dass es einen Gorleben-Findungsprozess oder ein Gorleben-Findungsgesetz gibt. Und das sind die Sorgen auch der Niedersachsen. Und man muss jetzt in den nächsten Wochen, denke ich, darauf achten, dass nicht Gorleben letztlich als Referenzstandort gilt und alle anderen nur mehr oder weniger Alibi-Veranstaltungen machen, sondern es muss eine ehrliche, ergebnisoffene Suche geben. Und lassen Sie mich noch einen Satz zur Asse sagen, denn da haben wir dem Meer, wir haben eben schon von Kosten geredet. Und man tut immer so, als ob die Energiewende so kostenintensiv sei. Ja, es gibt Kosten, aber bitte beachten alle auch, dass das, wovon wir gelebt haben in der Vergangenheit, die fossilen Energieträger, aber auch die Atomtechnologie doch nicht umsonst gewesen ist, nicht günstig gewesen ist. Sie ist mit Milliardenbeträgen subventioniert worden und sie hat gegebenenfalls volkswirtschaftliche Schäden, die ins Unermessliche gehen. Das sieht man bei Fukushima, das sehen wir aber auch bei der Asse, wo wir augenblicklich mittelschwach radioaktiven Abfall in großer Tiefe haben und wir nicht wissen, was wir und wie wir diesen Schaden beheben. Milliarden werden dort auf den Steuerzahler im Zweifel zukommen. Und deswegen lassen Sie uns wirklich auf neue Technologien setzen, auch auf umweltfreundliche. Und tun wir nicht so, als ob das, was in der Vergangenheit war, kostengünstiger gewesen ist. Das Gegenteil ist der Fall.
Unser nächster Hörer ist am Telefon, Herr Rumpel aus Tostedt. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, die Damen und Herren. Nein, die Herren.
Die Herren in dem Fall, ja.
Ja, ich hätte gerne etwas mehr Differenzierung. Wenn Sie von Atomenergie sprechen, dann meinen Sie, dass wir 65 Jahre lang Atomkerne von Uran-235 gespalten haben und dabei einen Wirkungsgrad von 1,5% erreicht haben. Und den Rest, den Sie als Atommüll bezeichnen, den würde ich gern als Restenergie bezeichnen, und zwar den größeren Teil, den wir nicht realisieren können und wieder in die Erde eingraben oder teilweise in Salz schütten. Diese beiden Begrifflichkeiten bitte ich mal auseinanderzuhalten. Atomenergie ist ein breites Spektrum. Wir machen nur einen ganz kleinen Sektor und den größten Teil der realisierbaren Energie holen wir gar nicht raus. Es gab in der Vergangenheit Beispiele, Hahn-Üntrop mit dem Kugelhaufenreaktor oder auch die Brütertechnologie, die wesentlich höhere Wirkungsgrade hatten und daher dann auch weniger Restenergie. Reden Sie bitte nicht von Atommüll. Das macht bei der Bevölkerung den Eindruck, da liegen irgendwie zerfetzte Tüten und alles, was die Menschen nicht brauchen. Atommüll ist die blanke Energie, nur wir können sie nicht realisieren. Und deswegen sollte das Schwergewicht darauf gerichtet werden, in die Zukunft zu denken. Dass wir jetzt in das Segelschiffszeitalter zurückgehen, das ist rein aus der Not, weil wir 65 Jahre lang nichts gemacht haben, sondern immer nur Atomkerne gespalten mit 1,5% Wirkungsgrad. Und dass das aufgehört hat, das muss auch ein technisch geprägter Mensch wie ich begrüßen. Aber dass wir bei dem Segelschiffszeitalter bleiben, das ist undenkbar. Wir können nicht Autos produzieren, wenn der Wind weht. Und wenn er nicht weht, dann falten wir die Hände. Das ist keine Lösung. Also differenzieren Sie doch bitte in Ihrer Diskussion, das würde mich freuen, und sagen Sie auch, dass zu Atomenergie auch Fusion gehört, an der wir ja im Weltkonsens ran arbeiten. Gut, die steht noch nicht vor der Tür. Aber wenn wir es nicht anpacken, dann werden wir weiter segeln. Und das ist nach meiner Meinung keine Lösung.
Herr Rumpel, vielen Dank für die kritischen Anmerkungen. Sie sind Ingenieur, Sie sind also hier fachlich ein bisschen im Vorteil, das müssen wir auch dazu sagen. Aber wir geben Ihre Anmerkungen weiter an Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Ja, vielen Dank. Das Thema Kernfusion, vielleicht ein kurzer Satz dazu, ist eins, was in so Diskussionen dann gerne kommt, ist aber eins, was doch sehr in den langfristigen Perspektiven, wenn überhaupt, zu sehen ist. Wir haben im Augenblick in Südfrankreich im Bau einen Forschungsreaktor, wo versucht wird, diesen Prozess tatsächlich in Gang zu kriegen und eines fernen Tages vielleicht auch mal energetisch nutzbar zu machen. Das ist aber nichts, was wir jetzt für die Gestaltung der nächsten Jahre und Jahrzehnte für die Stromerzeugung tatsächlich nutzen können. Ein Satz noch zu den Atommüll, den Reststoffen, der Endlager-Problematik. So emotional sie ist, so schwierig sie ist, aber sie hat doch relativ wenig mit der Frage zu tun, ob wir die Kraftwerke, die wir jetzt haben, ein oder zwei oder fünf Jahre länger oder kürzer laufen lassen, weil klar ist, dass das Problem haben wir so oder so. Wir sind nicht vor der Frage gestanden, wir sind auch im letzten Jahr nicht vor der Frage gestanden, wollen wir in diese Technik einsteigen, wollen wir uns das Problem der dauerhaften Endlagerung überhaupt mit ins Haus holen, sondern wir sind in der Situation, dass wir es tatsächlich lösen müssten. Und das Wichtige ist, dass wir hier jetzt tatsächlich wegkommen von einer neuen Stellvertreterdiskussion pro oder contra Kernenergie, sondern es geht dann jetzt dann nur noch in Anführungszeichen darum, wo und unter welchen Bedingungen und ob das dann Niedersachsen oder ein anderes Bundesland ist, ist dann vielleicht auch eine Frage, die wo regional Konsens schwierig herzustellen ist, aber die in dem gesamtstaatlichen Interesse zu lösen ist.
Es gibt auch verschiedene Zuschriften über E-Mails, das möchte ich auch noch einmal in die Runde werfen. Peter Henne aus Dortmund zum Beispiel möchte wissen, gibt es international irgendein Land, was beim Thema Endlager, also bei der technischen Lösung Endlager, weiter ist als die Bundesrepublik?
Ja, es gibt mehrere Länder, die in dem Auswahlverfahren zumindest viel weiter sind. Da ist die Schweiz, da sind aber auch Frankreich hat augenblicklich ist kurz davor, ein Endlager auszuweisen. Aber es sind alles unterschiedliche wissenschaftliche Aspekte, beziehungsweise die Würdigung der wissenschaftlichen Daten, die wir haben, wird von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt. Aber es ist so ein sicheres, ein durchgeplantes und ein realisiertes Endlager gibt es augenblicklich weltweit nicht.
Sind das Sicherheitskriterien, auf die man sich international verständigt hat? Oder sind das auch nationale Alleingänge in Anführungszeichen? Das heißt, jedes Land setzt fest, wann ein Endlager, potenziell ein Endlager sein könnte.
Ja, das sind nationale Entscheidungen. Die Europäische Union hat allerdings jetzt in einem sehr windelweichen Beschluss aus dem letzten Jahr die Mitgliedstaaten aufgefordert, ein Endlagerkonzept aufzustellen. Das reicht nicht aus, weil es dort sogar auch das Schlupfloch gibt, dass wir im Zweifel Drittstaaten zur Lösung hinzuziehen, wenn das im nationalen Bereich nicht möglich ist. Das ist alles relativ verantwortungslos. Insofern gibt es dort kein international abgestimmtes Vorgehen. Es gibt auch nicht international abgestimmte Sicherheitsvorkehrungen, Sicherheitsstandards. So ist beispielsweise die Frage der Gesteinsformation hoch umstritten unter den Ländern.
Und ich glaube, es ist letztendlich auch so, dass nur wenige Staaten wie Deutschland den Luxus haben, mehrere geeignete Gesteinsformationen überhaupt zu haben. Es gibt Länder, wenn es dann nur Granit gibt, dann braucht man über Salz oder Ton nicht diskutieren. Und wir haben in Deutschland die Situation, dass wir mit Ton und mit Salz tendenziell geeignete Gesteinsformationen haben. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Argumente für das eine und für das andere. Es gibt auch unterschiedliche Argumente, ob man den Atommüll rückholbar lagern soll oder nicht. Also ob man auf einen schnellen Abschluss der entsprechenden Fässer aus ist oder ob man sagt, in 50 oder 100 Jahren hat die Menschheit vielleicht andere Technologien als heute, diesen Atommüll unschädlicher zu machen, als er heute ist. Im Labor gibt es da ja erste Ansätze, Stichwort Transmutation. Ist das möglich, auch im großtechnischen Maßstab dadurch Strahlungszeiten zu verringern? Dazu müsste man den Müll rückholbar lagern. Wenn das nicht gelingt, müssten wir aber natürlich auch sicherstellen, dass es irgendwann auch abgeschlossen ist, weil man kann nicht über 500 oder 1000 Jahre garantieren, dass dann auch solche Lager sicher sind vor Terrorismus und Ähnlichem. Und dementsprechend all diese Argumente müssen einbezogen werden, wenn man sich für einen Endlagerstandort entscheidet. Das ist nicht trivial.
Am Landsberg am Lech, dort wohnt und lebt, wie auch immer, Herr Wuchner ist jetzt am Telefon. Guten Tag.
Ja, grüß Gott zusammen. Ich bin der Meinung, die Elektroindustrie bzw. die elektroerzeugende Industrie sollte nicht überwiegend privatwirtschaftlich betrieben werden. Sie sollte gemeinnützig sein, denn es hat keinen Sinn, in der jetzigen Zeit immer nur mehr Strom zu verbrauchen. Wir sollten mal an Sparen denken. Wenn wir alleine davon ausgehen, wenn wir die ganzen Stand-by-Schaltungen vermeiden, dann könnten wir auf einen Schlag mehr als ein Atomkraftwerk einsparen. Wir sollten die Stromerzeugung hat ja auch einen sozialen Aspekt und alles, was soziale Aspekte hat, darf nicht gewinnorientiert sein, sondern es sollte gemeinnützig sein. Und deshalb meine ich, es war ein ganz großer Fehler, wenn die Länder, als die Länder damals ihre, zum Beispiel Bayern, die Bayernwerke privatisiert haben. Es ist vollkommen klar, wenn es ein gewinnorientierter Betrieb ist, der will verkaufen und verkaufen. Und wir sollten in der Gesellschaft uns zurückbesinnen, dass eben Sparen mehr bringt. Und deshalb in die Runde, bitte geben Sie dem Aspekt Strom sparen eine größere Bedeutung.
Ja, vielen Dank, Herr Buchner. Hubertus Barth, bitte.
Ich bin sicher, herzlichen Dank für die Frage. Ich bin sicher, dass der Staat als Anbieter von Energieerzeugung keine per se bessere Lösung schafft als der Markt. Wir haben, als wir in den späten 90er Jahren, als die Energiewirtschaft in den Wettbewerb entlassen wurde, gesehen, dass hier Effizienzpotenziale gehoben wurden, dass die Preise auch zunächst mal nach unten gegangen sind. Ich glaube, wir brauchen im Gegenteil den Wettbewerb als Lösungsverfahren, als Treiber von Innovation, um tatsächlich die die Energiewende in einer Form schaffen zu können, dass das dann auch funktioniert und verträglich ist. Und wir haben eher das Problem jetzt, dass wir immer weniger Markt haben. Wenn wir immer mehr subventionierten Strom mit Vorrang ins Netz organisieren und dergleichen mehr. Wir haben heute schon hohe staatliche Anteile an den Unternehmen der Stromversorgung. Also ich glaube, wir haben hier eher das Problem, dass wir Wettbewerb tatsächlich forcieren müssen. Aber Ihr Kern war ja die Frage nach Energieeffizienz. Energieeffizienz ist ein wesentlicher Baustein der Energiewende. Wir sind heute schon, gerade in der Industrie, gehört die Deutsche zu den energieeffizientesten der Welt. Hier muss es weitergehen. Ich warne nur davor zu glauben, dass wir durch erhöhte Energieeffizienz wirklich drastisch an Strom einsparen können. Im Gegenteil, wir haben viele, viele Anwendungen, wo effizienter gewirtschaftet wird, wo Energie, wo Öl eingespart wird, wo Gas eingespart wird, aber wir dafür mehr Strom verbrauchen. Unterm Strich ein Gewinn, der uns aber bei der Stromerzeugung nicht entlastet.
Mhm. Michael Kauch, FDP, vielleicht bleiben wir beim Thema Wettbewerb auf dem Strommarkt. Die Verbraucher klagen über höhere Strompreise. Die vier Großen kommen offenbar mit Milliarden Gewinnen ganz gut zurecht, obwohl es ja auch Zehntausende von Arbeitsplätzen potenziell treffen wird in den nächsten Jahren. Also das heißt, 10.000 Jobs werden wegfallen. Das ist zumindest angekündigt. Brauchen wir mehr Wettbewerb auf dem Strommarkt?
Also natürlich brauchen wir mehr Wettbewerb, aber ich sage jetzt mal, ich bin Abgeordneter aus dem Ruhrgebiet und wir haben den Arbeitsplatzabbau bei E.ON und RWE vor der Tür. Also es ist nicht so, als würden die großen Konzerne momentan ungeschoren durch die Landschaft gehen. Nein, sie werden Marktanteile verlieren. Das ist auch im Grundsatz richtig so, aber es gibt eben auch dort Brüche, die man dann zum Beispiel bei mir in der Region sich auch anschauen kann. Mhm. Also das Entscheidende ist ja, die Stromversorgung muss so organisiert sein, dass wir Versorgungssicherheit haben, dass die Leute und auch die Industrieunternehmen 24 Stunden am Tag und an jedem Tag des Jahres eine sichere Versorgung haben mit auch wenig Schwankungen in der Spannung. Und das Ganze zu einem möglichst niedrigen Preis. Das ist das Ziel, was wir haben müssen. Und es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das am besten durch Wettbewerb passiert. Und die Frage, die wir jetzt haben, ist, was nützt dem Wettbewerb? Auf der einen Seite haben wir beispielsweise bei den Stadtwerken die Situation, dass sie zunehmend den großen vier Energieversorgern Konkurrenz machen. Das ist gut für den Wettbewerb. Deshalb fördern wir beispielsweise auch ab dem nächsten Jahr ein Kraftwerksförderprogramm gerade für kleine Anbieter mit weniger als 5% Marktanteil, um ihnen auch hier eine bessere Startchance beim Aufbau beispielsweise hocheffizienter Gaskraftwerke zu geben. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, auch das kann sich jeder in seiner Stadt anschauen, dass die Stadtwerke dort, wo sie im Verteilnetz agieren, teilweise selbst eine marktbeherrschende Stellung haben. Also ich bekomme in Dortmund meinen Strom von den Stadtwerken und in Berlin von Vattenfall. Und der Unterschied ist eher gering. Also die agieren da nicht anders als die großen vier, wenn sie im Endkundengeschäft sind. Und deshalb kann ich nur jedem sagen, wenn ihr Energieversorger wieder die Preise erhöhen will, dann schauen sie sich um, ob es nicht einen billigeren gibt. Auch übers Internet findet man viele Alternativen. Nur durch diesen Druck der Kunden werden sowohl die Stadtwerke als auch die großen vier ihre Preise in Grenzen halten und auch die Effizienzreserven, die sie selber noch haben, in ihren Verwaltungen, im Vertrieb und in der Erzeugung dann entsprechend auch heben.
Matthias Miersch, SPD. Ist das so etwas wie ein Kartell? Das wird ja häufig unterstellt. Wir haben in den vergangenen Wochen ja auch über die Rolle der Mineralölkonzerne in Deutschland gesprochen. Ist das vergleichbar mit den Stromkonzernen?
Absolut. Wir hatten ein Oligopol, wir hatten eine Marktmacht der vier Großen und die ist jetzt in Frage gestellt durch die erneuerbaren Energien, weil wir natürlich hier die Möglichkeit haben, auf dezentrale Versorgung zu setzen. Insofern hat der Hörer vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass man mehr Wettbewerb eigentlich braucht. Das kann man durch dezentrale Versorgung und Erzeugung sicherstellen. Und deswegen ist augenblicklich die Diskussion auch so stark geführt, weil natürlich die vier Großen um ihre Marktmacht fürchten. Das hängt allerdings ganz eng mit der Frage zusammen, welchen Mix an Erneuerbaren wollen wir zukünftig haben? Und deswegen geht es mir ein bisschen zu einfach, wenn man jetzt sagt, wir brauchen große Trassen vom Norden nach Süden. Als Hannoveraner sage ich ja, der Norden wird sicherlich die eine der Energiequellen sein. Aber man darf überhaupt nicht den Süden aus der Verantwortung lassen. Wir brauchen hier Onshore-Projekte, wir brauchen viele dezentrale Projekte. Man kann sich nicht einseitig auf eine Quelle im Norden wieder verlassen. Dann haben wir genau die gleichen großen Strukturen wieder. Wir brauchen viele Dezentrale und dazu ist zum Beispiel auch die Solartechnologie ein Beispiel, um Dezentralität herzustellen. Deswegen gründen sich augenblicklich Genossenschaften, deswegen gibt es im Moment auf der kommunalen Ebene so viel Bewegung und das ist ein Prozess, der die Marktmacht der vier Großen brechen wird und im Übrigen auch das Thema Effizienz beflügeln wird. Denn wir sehen beispielsweise in der Region Hannover, dass die Stadtwerke dort auch Effizienzprogramme auflegen. Insofern, wir haben wissenschaftliche Studien, darauf will ich noch hinweisen, beispielsweise von Ernst Ulrich von Weizsäcker, das Buch Faktor 5, der sagt, 80% unserer Energie könnten wir einsparen durch Effizienzgewinne. Das sind die Herausforderungen und die schaffen wir eben auch, indem wir auf Dezentralität setzen und nicht die vier Großen und deren Marktmacht.
Können wir wirklich auf Atomkraft verzichten? Wie steht es um die Energiewende in Deutschland ein Jahr nach Fukushima? Unser Thema in Kontrovers. Wir hören uns wieder um 11.05 Uhr in gut 5 Minuten nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bis dahin.
Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Am Mikrofon ist weiterhin Dirk Müller. Einen schönen guten Tag. Noch einmal willkommen zu Kontrovers hier im Deutschlandfunk. Ein Jahr nach Fukushima können wir wirklich auf Atomkraft verzichten. Das ist noch unser Thema bis 11.30 Uhr, also noch gut 25 Minuten. Unsere Studiogäste. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Michael Kauch, er ist umweltpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und Matthias Mirsch, umweltpolitischer Experte und Sprecher der SPD im Deutschen Bundestag. Unser nächster Hörer ist am Telefon, Herr Fröhlich aus Freiburg. Guten Tag.
Ja, grüße, Herr Müller, hallo. Ich mache mir allergrößte Sorgen, wenn ich an den CO2-Ausstoß denke, der sich so im Verkehr ergibt und vor allen Dingen, wenn ich da weltweit auch so an die Schwellenländer denke. Und ich möchte den Blick mal ein bisschen erweitern von der Stromerzeugung her zu dem Problem CO2-Ausstoß. Weil ich denke, wir müssen das in den Griff kriegen. Und das Erste ist meiner Meinung nach natürlich, dass jeder schauen muss, dass er alles Überflüssige vermeidet. Und das Zweite sind vielleicht solche Dinge wie Fahrgemeinschaften und ÖPNV und autofreier Sonntag, bin ich sehr dafür, das mal wieder zu probieren und solche Dinge. Und das Dritte, und ich habe mich da schon sehr schwer getan und ich habe ein bisschen Angst, dass alle meine Freunde mich nicht mehr anschauen, aber ich halte es für sinnvoll, dass man auch erwägt, ob man nicht die Kernkraft eben doch noch eine Weile braucht. Nämlich wenn die anderen Strategien nicht reichen, ja. Nämlich um also mit allem überschüssigen Strom Wasserstoff zu produzieren und daraus eben Methan und dann das ins Erdgasnetz einzuspeisen. Und dann wäre meine Idee, dass man innerhalb von wenigen Jahren jetzt Gesetze einführt, dass jede deutsche Tankstelle mindestens eine Erdgaszapfsäule haben muss und dass man dann die Verbrennungsmotoren auch innerhalb von relativ kurzer Zeit, also wenigen Jahren in Deutschland auch umrüsten kann auf Erdgas pflichtmäßig. Das könnte eine sehr effektive Strategie sein, schnell den CO2-Ausstoß zu senken und eventuell eben auch Wasserstoff und Methan zu produzieren für den Export.
Herr Fröhlich, haben Sie vielen Dank. CO2, ein wichtiges Stichwort, was tatsächlich in unserer Diskussion bislang noch nicht gefallen ist. Der CO2-Beauftragte, glaube ich, in der Runde ist Matthias Mirsch, SPD. Es hat ja immer wieder
Beide gleichzeitig.
Es hat ja immer wieder die Diskussion gegeben. Da waren viele Deutsche völlig überrascht, dass, als dann bekannt wurde, beziehungsweise die Prognose zumindest gewagt wurde. Die Franzosen werden in Zukunft CO2 sauberer sein als die Deutschen. Wegen des hohen Anteils der Atomenergie, wer das Umweltbewusstsein der Franzosen kennt, mag sich da wundern. Wie sieht das aus mit CO2? Wird das ein großes Problem, die Klimaziele dort zu erhalten bzw. zu erreichen?
Also es ist ambitioniert und es muss noch ambitionierter werden. Ich würde davor warnen, Kerntechnologie als die saubere Technologie zu bezeichnen und deswegen auf Atomkraft zu setzen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir sollten diese Debatte anders in eine andere Richtung lenken, nämlich die Frage, wie ersetzen wir das, was wir an Kerntechnik im Moment haben, mit 20% hatten wir es in Deutschland, gut 20%. Das können wir mit den Erneuerbaren heute schon. Und es wird die entscheidende Phase sein zwischen 2021, 2050. Wie schnell kommen wir von den Fossilen weg? Und wie schnell setzen wir die 100%-Strategie um? Das sind 30 Jahre, die dazwischen liegen und die müssen heute geplant werden. Aus meiner Sicht ist keine Lösung gegeben, indem wir sagen Laufzeitverlängerung etc., sondern wir müssen tatsächlich an Effizienz, an Einsparung und an erneuerbare Energien. Das ist die Zukunft und deswegen glaube ich auch, dass wir über die sogenannte Brücke nicht mit Kohle gehen können. Da greift der Emissionshandel. Kohle wird zunehmend teurer. Ein neues Kohlekraftwerk wird sich nach meiner Auffassung nicht mehr rechnen. Deswegen brauchen wir hochflexible Gaskraftwerke. Und das, was der Hörer eben gesagt hat, Stichwort die Umwandlung von Energie zu Gas, das können wir genauso auch mit Windtechnologie, mit Windenergie machen. Dort haben wir die Technik Power to Gas. Da müssen die Forschungen jetzt verstärkt werden, damit wir hier schneller umsteigen können. Und dann schaffen wir auch die Einhaltung der Klimaziele, die wir in Deutschland im Übrigen leider auch nicht so sehr aufgrund aktiven Tuns, sondern vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Modernisierung unseres Kraftwerkeparks, aufgrund der Wiedervereinigung, aber auch aufgrund der Wirtschaftskrise augenblicklich durchaus hoch einhalten können. Insofern bitte nicht die Ausspielung Kerntechnologie gegen Klimaschutz.
Ich würde aber gerne auf die eigentliche Frage des Hörers nochmal eingehen.
Herr Kauch, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, bevor Sie dann drankommen, versprochen, also Michael Kauch, FDP, wir haben noch mehrere Zahlen in der Redaktion gefunden. Vielleicht darf ich die noch erwähnen, in der Hoffnung, dass sie auch korrekt zitiert werden. Die grüne Elektrizität in Deutschland soll also von 10% auf 20% bereits gestiegen sein. Der sogenannte grüne Anteil soll bis 2020 auf 35% und bis 2050 auf 80% steigen.
Ja, die Zahlen sind korrekt. Also wir sind jetzt etwa bei 21% erneuerbare Energien letzten Jahr gewesen. Wir sind also schon ein ganzes Stück vorangekommen. Das, was Sie genannt haben, sind die Zahlen des Energiekonzeptes der Bundesregierung, auf die die Planungen hinauslaufen. Das bezieht sich aber immer auf den Strom. Und deshalb würde ich gerne nochmal auf das eingehen, was der Hörer gefragt hat, nämlich wie sieht es denn in den anderen Energiebereichen aus? Weil wir haben also gerade für die CO2-Emissionen ist das von herausragender Bedeutung, denn wir haben ja den sogenannten Emissionshandel, das heißt für den Sektor Industrie und Stromerzeugung gibt es ein festes Budget an CO2-Emissionen in Europa. Das ist gedeckelt. Was aber nicht dem Emissionshandel unterliegt, sind die Bereiche Wärmeerzeugung, Heizen und Verkehr. Das heißt, alles, was hier passiert in Deutschland, hat unmittelbare Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß, anders als beim Strom. Wenn wir hier beispielsweise mehr Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke ans Netz gehen, wird an anderer Stelle in Europa über den sogenannten Emissionshandel dann auch CO2 eingespart. Die Summe bleibt gleich. Das ist anders im Verkehr, wo wir dieses Instrument nicht haben. Und deshalb ist es schon wichtig, wichtig, sich zu überlegen, wie kann man bei Wärme und Verkehr CO2-Emissionen einsparen und auch hier eine sichere Energieversorgung sicherstellen. Die Benzinpreise zeigen das ja jedem in der Tat jetzt auch in den letzten Wochen ständig, was es auch sozial bedeutet, wenn die Preise hier in die Höhe gehen. Und deshalb ist das Thema alternative Antriebstechnologien ein ganz wichtiger Punkt. Ich selber habe kein Auto. Ich habe mein Auto abgeschafft. Ich nutze den öffentlichen Nahverkehr. Das kann ich aber nur deshalb tun, weil ich mitten in der Stadt wohne. Wenn ich auf dem Land oder am Stadtrand wohnen würde, wäre ich aufs Auto angewiesen. Und dann muss man eben fragen, mit welchen Antriebstechnologien können wir preiswerter, sicherer und umweltfreundlicher unsere Autos antreiben. Ich warne davor, sich auf eine Technologie zu konzentrieren. Wir werden sie alle brauchen. Wir werden Elektromobilität insbesondere für die Städte nutzen können, auch erzeugt mit erneuerbarem Strom. Wir brauchen ganz dringend einen Ausbau des Tankstellennetzes im Bereich Erdgas und Autogas. Wenn man sich das heute durchrechnet, dann lohnt es sich schon heute vom Preis, sich ein Erdgasauto anzuschaffen oder auf Autogas umzurüsten. Das ist nur zu wenig bekannt und an der Stelle brauchen wir auch mehr Transparenz in der Preisauszeichnung. Hier haben wir heute schon Kostenvorteile für die Verbraucher und einen Vorteil für die Umwelt, weil Erdgasfahrzeuge weniger emittieren als normale Verbrennungsmotoren.
In unserer Hörerleitung wartet nun Frau Siebert-Stumm. Sie meldet sich aus Hannover. Guten Tag.
Guten Tag. Bitte schön. Ich hätte meine Frage schon gestellt. Sie sind ja alles Fachleute. Und ich habe mir überlegt, wie viel Windräder auf wie viel Fläche, in welchem windwehenden Gebiet muss man stellen, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen? Und wie viel Fernleitungskilometer braucht man für den Transport des Stromes? Und auf welcher Fläche steht ein Kernkraftwerk? Das ist meine Frage.
Frau Siebert-Stumm, die Taschenrechner haben wir, glaube ich, alle zu Hause gelassen. Ich danke Ihnen für diese konkrete Frage.
Aber konkret höre ich sonst nicht.
Wir versuchen das in den Griff zu bekommen.
Prima.
Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft ist auch mental bereits vorbereitet. Ich möchte die beiden Fragen nochmal wiederholen. Also wie viele Windräder ersetzen ein Atomkraftwerk, um das etwas zu verkürzen? Und wie viele Leitungen müssen verlegt werden, um die Stromversorgung zu sichern? Geht das zu beantworten?
Das ist so pauschal natürlich schwierig zu beantworten. Wenn Sie die Nennleistung sich angucken, also die maximal produzierte oder die maximal zur Verfügung stehende Leistung, dann sind Sie bei 200 bis 300, je nachdem, welche Art von Windrad ich habe und welches Kernkraftwerk ich mir angucke, 200 bis 300 Windräder für ein Kraftwerk. Das würde allerdings voraussetzen, dass ich die Windräder genauso wie ein Kraftwerk, wie ein Kernkraftwerk, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr bis auf Zeiten der Revision laufen lassen kann, also planen kann. Das geht beim Wind allerdings nicht. Ich habe das Problem, dass ich Flauten habe, dass ich in extremen Fällen auch zu starken Winds habe und die deshalb mit rausnehmen muss. Das Problem der Windenergie ist, wenn wir sie zu kleinräumig betrachten, dass ich sie einfach nicht vollständig eins zu eins als Ersatz für ein Kernkraftwerk verwenden kann. Ich brauche entweder noch zusätzliche Alternativenergien, die nun dann, wenn gerade Flaute ist, mir Strom liefern, oder ich brauche ein eng vermaschtes europäisches Netz, das vielleicht am Atlantik, also in Frankreich, überschüssiger Wind weht, der dann dort geerntet werden kann und nach Deutschland mitkommt. Oder ich brauche fossile, schnell regelbare Gaskraftwerke, schnell regelbare Kohlekraftwerke, also hier eine Backup-Möglichkeit. Das vielleicht zur Frage der Windräder. Leitungsnetze brauchen wir auch jetzt nicht wegen eines einzelnen Ersatzes für ein Kernkraftwerk, sondern insgesamt, um die Integration der Erneuerbaren hinzubekommen. Und da rechnet die Deutsche Energieagentur mit gut 3.500 Kilometer Fernleitungsnetzausbau Bedarf in den nächsten Jahren. Und wir haben in den letzten Jahren rund 100 hinbekommen.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den die Hörerin hier angesprochen hat, sind auch Konflikte zwischen einer nachhaltigen Energieversorgung auf der einen Seite und dem Naturschutz auf der anderen Seite. Also als Umweltpolitiker muss man diesen Konflikt einfach auch benennen. Wir haben natürlich, wenn wir hier flächenintensiv Energieversorgung betreiben, und das tun wir natürlich auch mit erneuerbaren Energien, immer die Frage, welche Rückwirkungen hat das auf den Naturhaushalt? Ganz offensichtlich ist das dort, wo wir biogene Energie nutzen, also etwas, was auf dem Acker angebaut wird, möglicherweise dann auch auf Flächen, die bisher nicht genutzt waren. Das hat natürlich eine Auswirkung. Und auch die Frage, wo stellen wir Anlagen auf? Wir haben zum Beispiel im erneuerbaren Energiengesetz bisher die Regelung, dass Solaranlagen auf sogenannten Konversionsflächen, also zum Beispiel Mülldeponien, ehemaligen Militäranlagen, besser vergütet werden als an anderen Standorten, um eben auch einen Anreiz zu geben, auf diese Flächen zu gehen, die ohnehin belastet sind und eben nicht auf die grüne Wiese.
Aber sagen Sie uns noch mal etwas zur Frage der Leitungen. Frau Siebert-Sturm hat ja danach gefragt, wie viele Leitungen müssen verlegt werden, um die Stromversorgung langfristig sicher zu machen. Wenn ich Ihre Zahl, Herr Barth, noch richtig im Kopf habe, haben Sie gesagt, so rund 3.500 Kilometer müssen also an neuen Masten bzw. an neuen Stromleitungen gebaut werden. Gibt es auch eine Zielvorgabe der Politik? Weil wir haben hier auch in der Redaktion unterschiedliche Zahlen gefunden. 1.800 Kilometer wurde da gesagt, bis zu 4.000 Kilometer.
Also das genau ist das Problem, glaube ich, was wir augenblicklich haben. Wir haben die DENA-Netzstudie, wir haben aber augenblicklich keinen verlässlichen Plan zwischen Bund und Ländern. Den bräuchten wir dringend. Aber diese Frage ist nicht ganz banal, weil sie natürlich ganz massiv auch von dem Energiemix der Zukunft abhängt. Und deswegen ist auch eben die Hörerfrage natürlich nicht ganz einfach zu beantworten, denn wir haben augenblicklich beispielsweise Windenergie auf Land im Süden nahezu, naja, also 2% oder so, jedenfalls ganz vernachlässigbar. Insofern, wenn Baden-Württemberg, Bayern, die bislang die letzten Jahre alle auf Atomenergie gesetzt haben, dort nachholen, wie es beispielsweise der Norden bereits gemacht hat, dann haben wir ganz andere Bedürfnisse, auch natürlich im Hinblick auf die Leitungen. Dann haben wir das große Thema Offshore-Energie, das heißt, das ist die Windenergie auf Meer. Da sind wir in den Kinderschuhen. Da haben wir augenblicklich Pilotprojekte. Nur das Problem, was wir haben, ist, dass die Firmen augenblicklich kurz vor der Insolvenz stehen, weil sie keine Anschlussfähigkeit haben, die Leitungen fehlen, sodass, vielleicht haben Sie es gehört, die Windenergiebranche selbst plant, diese Leitung jetzt zu verlegen.
Frau Siebert-Sturm, bitte.
Wie speichert man denn den Strom?
Ja, also da habe ich eben vielleicht schon darauf hingewiesen, vielleicht ist es untergegangen. Wir haben inzwischen die Möglichkeit, aber das ist auch Pilot, da müsste man jetzt richtig reingehen und an meiner Stelle würde ich auch sagen, bevor wir Millionen, Milliarden in Kernfusion stecken, sollten wir sie da reinstecken. Die Frage, wie wir das vorhandene Erdgasnetz nutzen können, ist für mich eine ganz zentrale Schlüsselfrage. Wir haben die Möglichkeit, technisch über Elektrolyseverfahren Wind in Gas umzuwandeln. Und dieses wird eine Technologie sein, die es dann auch ermöglicht, Windkraft als grundlastfähig darzustellen, weil wir die Speicherung über Gas haben werden. Das ist die Möglichkeit und ich bin mir sehr sicher, wir werden in den nächsten Jahren Innovationssprünge erleben, von denen wir heute noch sagen, gar nicht möglich. Im Übrigen auch bei der Solarindustrie. Ich denke, wir werden Fassaden haben, die Energie produzieren. Das können wir, das wissen wir schon. Sie sind nur noch nicht marktfähig. Aber wir werden Häuser haben, die von sich aus schon Energie produzieren und auch das ist alles
Zukunftsmusik.
Das ist aber nicht nur Zukunftsmusik. Also es ist auch eine Frage von Technologien, die wir heute schon haben, wo es darum geht, können wir hier auch entsprechende Wirtschaftlichkeit darstellen. Und wir haben zum Beispiel jetzt mit der Novellierung des Erneuerbaren Energiengesetzes, die wir gerade in Vorbereitung haben, beispielsweise vor, die Speicher von der Umlage für die erneuerbaren Energien zu befreien, weil sie heute doppelt belastet werden, wenn sie den Strom einspeichern und wenn sie den dann wieder an die Endkunden weitervermarkten. Und das wird entfallen. Das heißt, die Speicher werden sich eher rechnen, als das heute der Fall ist. Das Gleiche machen wir, beziehungsweise haben wir zum Teil schon getan bei den Netzentgelten. Das ist ein klarer Anreiz, eine klare Strategie, in Richtung Speicher zu gehen, um sie marktfähiger zu machen durch einen besseren Ordnungsrahmen.
Ich wollte ja auch nur fragen, wie viel Quadratkilometer braucht man für den Ersatz eines Kernkraftwerks?
Ja. Frau Siebert-Sturm, ich hoffe, wir haben zumindest Ihnen etwas weiterhelfen können.
Wir haben ja von Herrn Barth
zumindest eine Losung, eine Formel bekommen, 200 bis 300 Windräder, vorausgesetzt, die würden 24 Stunden laufen. Das ist sicherlich in der Sendung auch hier in der Live-Situation recht schwierig, genau auf den Punkt zu bringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Herr Hiller wartet schon ganz ungeduldig. Er meldet sich aus Potsdam. Und nach dem, was wir wissen, hat er 8 Jahre bei der Wismut im Uranabbau gearbeitet. Guten Tag.
Guten Tag. Mein Name ist Hiller Matthias. Ich wohne hier in Ketzin. Das ist 20 Kilometer außerhalb von Potsdam. Und ich habe tatsächlich da gearbeitet. Und ich interessiere mich weiterhin für den Fortgang der Rekultivierungsarbeiten. Also aus guten Informationsquellen weiß ich, dass diese Maßnahmen noch bis zum Jahr 2030 weitergehen und bis dahin etwa 30 Milliarden Euro gekostet haben werden, die der Bund bezahlt und damit der Steuerzahler. Dieses Geld taucht aber nirgendwo auf. Mich würde mal interessieren, die Vertreter der Stromlobby, Atomlobby, es wird immer erzählt, das ist so günstig, der Atomstrom, ja, eigentlich müsste den der Verbraucher bezahlen oder der Atomstromanbieter diese gewaltigen Summen. Als nächstes möchte ich mal darauf hinweisen, Fukushima hat ja gezeigt, dass die Japaner völlig aufgelöst waren nach diesem Atomkraftwerksgau. Was gibt es in Deutschland für Szenarien? Wir haben ja bis jetzt viel Glück gehabt. Die Rheinhochwässer sind zum Glück nicht in die Kernkraftwerke eingedrungen, die dort in Ufernähe liegen. In Erdbeben im Raum Köln wird für irgendeine Zukunft als Szenario schon beschrieben. Also ich würde sagen, es wird nicht dran gedacht, wo dann vielleicht mit 500.000 bis 2 Millionen Menschen, die in den Umgebungen der westdeutschen Kernkraftwerke leben, wo die Menschen hin sollen. Mhm. Vor allem der wirtschaftliche Schaden Deutschlands übertrifft ja bei Weitem dann die Finanzkrise, die wir jetzt haben.
Herr Hiller, ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, aber ich muss auf die Uhr blicken. Wir haben 11:24 Uhr, das heißt noch knappe 5 Minuten zur Diskussion. Ich danke Ihnen für den Anruf. Wir haben 2 Aspekte. Mhm. Den ersten Aspekt geben wir gleich weiter an Michael Kauch, FDP, oder Matthias Mirsch, SPD.
Ja, also zunächst einmal war ja der Punkt der Kostentragung. Wir haben es beim Uranbergbau natürlich mit einer staatlichen Veranstaltung der DDR zu tun. Und hier ist dann im Zweifel auch der Staat in der Rechtsnachfolge gefordert, die Kosten zu tragen. Ich bin nicht der Experte für die Rekultivierung in den Gebieten, deshalb kann ich da im Detail nicht zu sagen, was die Kosten angeht der eigentlichen Kernkraftwerke. So haben wir zunächst einmal eine Kostentragungspflicht der Energieversorger für die Teile, die auf ihre Kraftwerke entfallen. Und der Bund trägt die Kosten, die staatliche Einrichtungen, beispielsweise Kernforschungszentren oder beim schwach radioaktiven Material, vielleicht Universitätskliniken beispielsweise, produzieren. Wir haben bei der Asse das Problem, dass zum Teil Dinge eingelagert worden sind, die dort nicht hingehören und wo wir eben deswegen auch gesagt haben, wir brauchen hier auch eine Beteiligung der Kernkraftwerksbetreiber. Dazu hatten wir die Kernbrennstoffsteuer eingeführt. Die ist jetzt allerdings gerichtlich zunächst einmal nicht einzutreiben. Und deshalb ist diese Lösung nicht erfolgreich gewesen. Aber das Thema muss weiter beachtet werden, dass die, die es verursachen, auch bezahlen. Für die meisten Dinge bei der Atomkraft gilt das im Übrigen auch.
Dann können wir Herrn Mirsch, SPD, vielleicht die Frage nach der Sicherheit überlassen.
Ich will nur noch mal ganz kurz, zum Beispiel das Stichwort Versicherung von AKWs. Wenn wir dort einen Fukushima hätten versichern lassen, wofür es keine Versicherung gibt, dann wäre der Strompreis von aus Kerntechnologie, aus Atomkraft viel, viel höher. Insofern ist die Frage vollkommen berechtigt und sie lenkt nochmal den Fokus auch darauf, es ist eine Mehr zu sagen, dass Erneuerbare teurer sind und Atomtechnologie bzw. Kohle günstig. Das ist mitnichten der Fall. Das andere, was der Hörer gefragt hat, die Frage Fukushima und Szenarien hier, ja, nach Fukushima hat die Reaktorsicherheitskommission, das ist das Gremium, was sich mit der Sicherheit deutscher Atomkraftwerke beschäftigt, mehrfach getagt, hat umfangreiche Analysen vorgenommen und die Szenarien, die in Fukushima augenblicklich passiert sind, auch auf Deutschland übertragen, was Erdbeben, was aber auch andere Faktoren sein könnten. Und es ist zu einer Nachrüstungsnotwendigkeit gekommen. Und wir haben augenblicklich im Parlament die Debatte regelmäßig, wie weit jetzt diese Nachrüstung tatsächlich vollzogen wird. Das ist ein laufender Prozess, den kann man auch nicht von heute auf morgen organisieren. Aber es gibt eindeutig aufgrund der Schlussfolgerung, die wir hier aus Fukushima gezogen haben, auch neue Anforderungen an Kernkraftwerke in Deutschland. Und das muss jetzt schleunigst passieren. Da ist man augenblicklich dabei.
Und ganz wichtig ist, was passiert an der deutschen Grenze? Also ich sage mal, die Gefahr aus Erdbeben ist im Rheingraben natürlich besonders hoch. Und das Kraftwerk Fessenheim an der Grenze zu Baden-Württemberg oder auch eines der belgischen Kraftwerke nicht weit von Aachen sind aus meiner Sicht dort ein größeres Problem. Wir haben die Anlagen in Deutschland insbesondere auf die Erdbebensicherheit geprüft und die, die noch am Netz sind, haben auch entsprechende Puffer, was die Erdbebenmöglichkeit angeht.
Jetzt müssen wir Hubertus Barth noch Gelegenheit geben.
Also ganz klar ist die oberste Priorität, dass die Kraftwerke, die hier sind, sicher zu betreiben sind und dass da auch alles getan werden muss, damit nämlich die Kosten eines potenziellen Großunfalls in der Metropolregion in Deutschland nicht passieren. Aber ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht nur behaupten, Kostensteigerung oder hohe Zusatzkosten, hohe Preise seine mehr. Das ist in der Tat ein reales Problem, mit dem wir umgehen müssen. Und wir müssen zusehen, dass wir stärker noch als bisher die Annahmen, die wir vor die Energiewende gestellt haben, in Frage stellen und gucken, ob sie tatsächlich eintreten. Effizienz habe ich angesprochen, wir werden keine große Verbrauchsminderung haben. Das Speicherthema ist eben diskutiert worden, aber auch da sind wir noch weit weg von Dingen, die großflächig in irgendeiner Form wirtschaftlich sind. Hier müssen wir aufpassen, dass auch in den Szenarien, die für die Bundesregierung vor anderthalb Jahren da gerechnet werden, wir nicht mit zu heroischen Hoffnungen da reingehen, sondern dass wir die große Herausforderung tatsächlich gelöst kriegen.
Sie geben mir recht, dass wir die Wirtschaftlichkeit auch in der Vergangenheit hergestellt haben durch staatliche Maßnahmen. Und das wird die Aufgabe sein, das jetzt auch im Rahmen der Energiewende für Industrie und Verbraucher sicherzustellen. Das haben wir bei den Fossilen hinbekommen. Warum sollten wir es bei den Erneuerbaren nicht hinbekommen?
Das bedeutet aber eben auch, dass man beispielsweise die Subventionen, wie beispielsweise bei der Solarförderung, jetzt auch entsprechend nach unten anpassen müssen, um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten.
Jetzt müssen wir zum Ende kommen. Vielen Dank in die Runde. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Michael Kauch für die FDP, umweltpolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Das war's in Kontrovers. Ein Jahr nach Fukushima, können wir wirklich auf Atomkraft verzichten? Das war unsere Frage. Danke auch an diejenigen, die sich aktiv beteiligt haben. Am Mikrofon war Dirk Müller. Ihnen noch einen schönen Tag.